Ja, wir starten heute mit einer neuen Bibelstundenreihe. Wir waren ja jetzt fast ein Jahr lang unterwegs in der Apostelgeschichte im Neuen Testament, haben dort ganz viele spannende Dinge erlebt mit Petrus, mit Paulus und so weiter. Und wir machen jetzt einen Sprung quasi zurück ins Alte Testament. Und wir wollen uns mit einem Propheten beschäftigen, nämlich mit dem Propheten Hosea. Genau. Die Bibelstunde wird heute im Prinzip zweigeteilt sein. Also wir wollen uns im ersten Teil der Bibelstunde mit der Einführung beschäftigen zu dem Propheten Hosea. Und dann wollen wir uns auch schon den ersten Text anschauen. Also ich hoffe, das klappt zeitlich auch alles so, wie ich mir das vorgestellt habe. So, ich glaube, langsam haben wir uns hier alle so weit halbwegs gesetzt, ne, dass alle aufnahmefähig sind. Es werden gerade auch noch zwei Zettel verteilt. Also jeder müsste von euch hoffentlich zwei Zettel haben. Wenn es nicht reicht, dann macht einfach von einem Haushalt, passt das auf jeden Fall. Ne? Ich werde irgendwann sagen, wann ihr das braucht. Ansonsten könnt ihr einfach zuhören oder gucken, was vorne an der Wand steht. Okay, der Prophet Hosea. Zuerst möchte ich euch ein paar einführende Worte oder Hintergrundinformationen zu den Propheten mitgeben, damit wir das ganze Buch besser verstehen können. Wir könnten jetzt einfach so direkt starten, wäre aber ein bisschen schwierig, weil uns dann viele wichtige Informationen fehlen und wir das dann nicht so gut verstehen. Deswegen ist es wichtig, einmal kurz ein paar Infos zu kriegen. Also, wer hat das Buch geschrieben? Um wen geht es hier? Es geht um den Propheten Hosea. Und der Hosea ist auch der Autor dieses Buches. Es heißt dort nämlich im ersten Vers, das Wort des Herrn, das zu Hosea, dem Sohn des Beeri, geschah in den Tagen des und so weiter. Und dann Vers 2, als der Herr anfing mit Hosea zu reden, da sprach der Herr zu Hosea. Und dann wird halt alles aufgeschrieben, was Gott Hosea gesagt hat. Also das Buch selbst erhebt den Anspruch, von Hosea geschrieben worden zu sein. Und Hosea ist ein schöner Name, finde ich, so wie er klingt, aber auch, was er bedeutet. Der Name Hosea bedeutet nämlich Gott rettet, Gott hilft. Und damit hat er exakt die gleiche Bedeutung wie Josua, der hieß am Anfang auch Hosea, Mose hat ihn dann nachher irgendwie umbenannt, und exakt die gleiche Bedeutung wie Jesus. Also Josua, Jeshua, Jesus, Hosea, Hoshea, das ist alles quasi die gleiche Namensbedeutung. Gott rettet. Und auch hier ist der Name Programm, auch wenn Hosea ein bisschen harte Worte manchmal wählen muss, gibt es auch Gnade in seinem Buch. Hosea kommt wahrscheinlich aus dem Nordreich Israel, also das Volk Israel ist ja geteilt in ein Nordreich und in ein Südreich, Nordreich Israel, Südreich Juda. Und Hosea kommt höchstwahrscheinlich aus dem Nordreich Israel. Wie war sein Familienstand? Das ist bei Hosea ganz besonders wichtig und relevant, werden wir gleich sehen. Hosea war verheiratet mit Gomer, lesen wir im Kapitel 1, Vers 3, und er hatte mindestens drei Kinder. Und diese Familiengeschichte werden wir uns am Ende auch noch anschauen. Sein Beruf ist uns nicht bekannt. Bei einigen Propheten wissen wir das. Amos war Schafzüchter, Jeremia war Priester und andere. Von anderen wissen wir auch, was sie beruflich gemacht haben. Bei Hosea wissen wir es nicht. Man vermutet, er könnte vielleicht ein Levit gewesen sein, also auch ein sehr gebildeter Mann, weil er sich sehr, sehr kunstvoll ausdrückt und sehr, sehr gute Kenntnis der Tora hat, aber auch des ganzen Brauchs im Heiligtum. Und bei Hosea wird uns auch nicht seine Berufung geschildert. Also bei Jeremia sehen wir das ganz besonders im Kapitel 1, wie Gott ihn beruft. Bei Jesaja sehen wir das, Kapitel 6. Letztens haben wir eine Predigt hier von Michi dazu gehört. Da wird genau beschrieben, wie Gott sie berufen hat zum Prophetenamt. Bei Hosea passiert das nicht. Es fängt eigentlich direkt mit einer Botschaft an. Vielleicht war das auch seine Berufung, wo Gott einfach direkt mal mit so einer hammermäßigen Aussage Berufung dort startet. Aber sonst wird es uns nicht genauer beschrieben. Ja, und Hosea kam aus dem Nordreich und er wirkte auch vor allem im Nordreich. Also war ein Prediger, der im Nordreich Israel eben predigen sollte, weil im gesamten Buch wird hauptsächlich auch also Ephraim oder das Nordreich Israel angesprochen oder die ganzen Städtenamen, die vorkommen. Das deutet alles darauf hin, er hat hauptsächlich im Nordreich Israel gepredigt. Und jetzt fragt ihr euch noch vielleicht, ja, wann hat er denn überhaupt gelebt und gepredigt, gewirkt? Hosea wirkte in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts vor Christus. In Jahreszahlen wäre das so ungefähr von 750 bis 725 vor Christus. Also die zweite Hälfte des 8. Jahrhunderts vor Christus. Und Hosea war ein Zeitgenosse von Amos und von Jona wahrscheinlich, also am Anfang seines Dienstes. Und am Ende seines Dienstes, also er hat ja relativ lange gepredigt, war er ein Zeitgenosse von Jesaja und von Micha. Also Amos und Jona, Jesaja, Micha, das waren so die Leute, mit denen er eventuell sogar Kontakt hatte, wenn sie nicht gerade eben hauptsächlich im Südreich unterwegs waren. Aber die lebten auf jeden Fall zur gleichen Zeit. So viel zum Verfasser. Zum historischen Hintergrund möchte ich auch noch ein paar Dinge weitergeben. Und damit wir die ganze Situation verstehen, worein er predigt. Außenpolitisch sah es nicht besonders gut aus. In der Zeit herrschte Angst und Schrecken vor den Assyrern. Das war die große Macht, die Assyrer. Und Israel, Nordreich hatte große Probleme, hatten viel Angst vor denen. Es gab auch noch den syrisch-ephraimitischen Krieg. Das ist ein Bruderkrieg, also ein Krieg eben mit dem Südreich, mit Juda, und die haben sich zwischendurch auch mal bekämpft. Und in der Zeit, in der Hosea gepredigt hat, gab es eben auch wieder kriegerische Auseinandersetzungen mit dem Südreich. Also ein Volk bekämpft sich gegenseitig. Und 733 vor Christus, also so am Ende von Hoseas Wirkungszeit, da kommen tatsächlich die Assyrer. Und da werden die schlimmsten Befürchtungen wahr, denn die Assyrer erobern Teile von Israel und nehmen einige Bewohner schon gefangen. Das war 733 vor Christus. Und das war schon eine Vorausdeutung, was später passieren sollte, nämlich 722 vor Christus kam dann das Katastrophenereignis schlechthin im Alten Testament, das Exil durch die Assyrer. Die zerstören die Hauptstadt Samaria, also das Nordreich wird gefangen genommen in das Assyrische Reich. Also außenpolitisch sah das Ganze nicht sonderlich gut aus in der Zeit, wo Hosea unterwegs war. Innenpolitisch sah es nicht besser aus. Im Gegenteil. Im ersten Vers kriegen wir Informationen, welche Könige zur Zeit von Hosea gelebt haben oder auch regiert haben. Und Hosea verrät uns das, der König Usia, Jotham, Ahas und Hiskia, also im Vers 1, das sind alles Könige aus dem Südreich. Die haben relativ lange auch meistens regiert. Und er nennt dann auch im Vers 1 die Könige aus dem Nordreich, aus Israel, und sagt Jerobeam den Zweiten. Das ist aber nicht die ganze Wahrheit. Denn Hosea verschweigt hier eine ganze Reihe von Königen. Und zwar Sichaja, Shalom, Menahem, Pekachia, Pekach und Hoshea. All diese Könige haben auch im Nordreich Israel regiert. Aber er nennt nur Jerobeam den Zweiten. Der hat nämlich sehr, sehr lange regiert und alle, die danach kamen, die haben nicht gerade lange regiert. Da waren manche nur einen Monat, ein halbes Jahr oder zwei Jahre. Das schauen wir uns gleich auch noch an. Vermutlich erwähnt er sie deswegen nicht, weil sie einfach dermaßen unwichtig waren, weil sie eben nur so kurz regiert haben. Und vermutlich nennt er hier auch ja also erstmal Juda und dann Israel, obwohl er ja aus Israel kommt und auch in Israel predigt, weil Juda die auserwählte Linie von Gott ist. Das war ja die königliche Linie, die verheißene Linie, und das Nordreich hat sich ja vom Südreich abgespalten. Also Hosea sieht es wohl immer noch so an, dass das Südreich, da wo nachher ja auch David und Jesus aus dieser Linie gekommen sind, als zentraler. Und deswegen ist ihm das nicht so wichtig, welche Könige eigentlich im Nordreich regiert haben. Er nennt da Jerobeam den Zweiten, der hat ganz lange regiert. Die anderen, die lässt er einfach mal fallen. In Hoseas Zeit im Nordreich war eben das Problem, dass die Könige sich sehr schnell abgewechselt haben. Wir haben innerhalb von 25 Jahren 6 Könige. Und 4 Könige davon wurden ermordet. Sichaja regierte ein halbes Jahr und wurde dann von Shalom ermordet. Shalom wird König, regiert einen Monat und wird von Menachem ermordet. Menachem, er geht es ein bisschen besser, er darf ein bisschen länger regieren, er stirbt doch eines natürlichen Todes. Sein Sohn kommt an die Macht, Pekachia. Er regiert 2 Jahre und wird von Pekach ermordet. Pekach wird dann König, regiert dann 20 Jahre, also dann nochmal wieder eine lange Zeit, und wird am Ende von Hoschea ermordet. Also ihr merkt, also außenpolitisch, innenpolitisch, Katastrophe, die Zeit von Hosea. Religiös sah es nicht anders aus. Ihr werdet es vermutlich vermuten. Israel hat viele heidnische Praktiken der Nachbarvölker übernommen. Weil die fremde Götzen angebetet haben, haben sie es auch gemacht. Und es herrschen religiöse, katastrophale Zustände. Götzendienst und moralischer Verfall, das waren so die Hauptsünden, die Hosea anprangert. Und wenn wir den Propheten Amos noch anschauen, der auch im Nordreich gepredigt hat und das zur gleichen Zeit, also am Ende von Hoseas Wirkungszeit, dann sehen wir, soziale Ungerechtigkeit und religiöse Heuchelei waren auch noch große Themen. Also Götzendienst, moralischer Verfall, soziale Ungerechtigkeit, also Ausbeutung von den Ärmsten und religiöse Heuchelei. So wir opfern hier mal den Götzen und dann gehen wir am Samstag, am Sabbat schön in den Tempel und opfern hier Gott und wir lassen das so parallel beides nebeneinander laufen. Das war so die Zeit, in der Hosea unterwegs war. Das einzig Gute war in der Zeit die gesellschaftliche Situation oder die wirtschaftliche, könnte man sagen. Man kann nämlich sagen, dass das eigentlich eine Blütezeit war. Also wirtschaftlich, die Finanzen, die Arbeitsplätze, all das war super zu der Zeit. Und seit Salomo gab es nicht mehr so eine große Ausbreitung. Also sie konnten sich schon stark vermehren, waren also sehr groß, hatten aber also auch einen guten Wohlstand. Es gab ein Luxusleben, das sehen wir vor allem bei Amos. Die Schere zwischen Arm und Reich ist immer weiter auseinandergegangen. Also die Reichen wurden immer reicher, die Armen immer ärmer und die Reichen wurden nur so reich, weil sie die Armen ausgebeutet haben. Und das ist ja auch schon mal wieder eine interessante Parallele, finde ich. Weil immer wenn wir das in der Bibel sehen, dass es dem Land wirtschaftlich gut geht, wie sieht es geistlich aus? Katastrophe. Und jetzt lasst uns mal kurz überlegen, in welcher Zeit wir leben. Wenn wir das mal so global betrachten und sehen, dort, wo die meisten Christen sind, wo die meisten Erweckungen, die Gemeinden entstehen, die meisten Missionare aussenden, das sind die armen Länder. Und die Reichen, Europa, USA, so der Westen, das christliche Abendland, die versinken in ihrem Reichtum und meinen, Gott nicht mehr zu brauchen. Und genau das sehen wir hier auch. Wirtschaftlich alles super, aber geistlich eine Katastrophe. So viel zum historischen Hintergrund. Dann möchte ich noch auf ein paar Besonderheiten hinweisen in diesem Buch. Hosea ist nämlich sozusagen die Einleitung in das 12-Propheten-Buch. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber in der hebräischen Bibel sind die 12 kleinen Propheten ein Buch. Also so wie zum Beispiel 1. Samuel, 2. Samuel bei der hebräischen Bibel auch zusammen ein Buch ist. So wie Könige auch ein Buch, Chronik ein Buch, Esra, Nehemia ist auch ein Buch. So sind die 12 Propheten nicht 12 einzelne Bücher, sondern ein Buch, das 12-Propheten-Buch oder die 12. Deswegen hat die hebräische Bibel auch nur 24 Bücher, während wir 39 haben, aber es sind exakt die gleichen, nur andere Aufteilungen. Und Hosea ist das erste Buch dieser Zusammenstellung. Also man könnte im Prinzip sagen, es ist nochmal innerhalb der Bibel, das ist ja schon eine Büchersammlung, nochmal eine eigene kleine Büchersammlung. Also 12-Propheten-Buch wurde von den Juden als Einheit gesehen. Und Hosea ist eben der Auftakt, das erste Buch, und zeigt auch ein bisschen, ja, wo die Reise hingeht. Also zeigt auch inhaltlich, was bei den anderen Propheten so kommen wird. Hosea ist auch der einzige Schriftprophet aus dem Nordreich Israel, also der einzige, der nicht nur gepredigt hat, sondern der auch was aufgeschrieben hat aus dem Nordreich. Alle anderen, die geschrieben haben, kamen aus dem Südreich, weil Amos kam ja auch aus dem Südreich, hat aber im Norden gepredigt, aber er kam halt aus dem Südreich und hat was aufgeschrieben. Wo legt Hosea den Schwerpunkt? Inhaltlich kritisiert er hier vor allem die Sünde des Volkes und das Gericht, das deswegen kommen wird. Aber es gibt auch immer wieder Hoffnungsschimmer, dass Gott seine Gnade schenken wird und dem Volk Heil zukommen lassen wird. Also bei den ersten Büchern, bei den 12 Propheten, ist so mehr der Fokus darauf, was ist die Sünde? Und dann in der Mitte des Buches ist es vielleicht mehr so das Thema, was ist das Gericht? Und am Ende des Buches, Haggai, Zacharia, Malachi, Das sind dann so die Bücher, die vielleicht noch einen hoffnungsvollen Ausblick haben, die dann wieder Heil schenken. Also erst so, was ist die Sünde, was ist das Gericht, aber wie kann es auch wieder positiv weitergehen? So könnte man ganz grob die 12 Propheten aufteilen. Aber ihr werdet merken, Hosea hat auch alles drin. Er hat die Sünde drin, er hat das Gericht, aber auch ein bisschen Heil. Und das ist auch typisch für Hosea, Gericht und Heil wechseln sich ab. Bei Amos, seinem Kollegen sozusagen, zur gleichen Zeit, ist das anders. Amos hat Gericht, 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 Gericht und 10 Verse oder so Gnade am Ende. Und bei Hosea ist es so, er hat Gericht, Gnade, Gericht, Gnade, Gericht, Gnade und es wechselt sich immer ab. Der Fokus liegt allerdings mehr auf dem Gericht. Die Gnade scheint aber immer wieder zwischendurch auch deutlich durch. Eine weitere Besonderheit ist, dass der Prophet Hosea seine Botschaft nicht nur predigt, sondern sie auch lebt. Also er war ein Prophet, der gewisse Dinge tun musste, damit die Botschaft deutlicher wird. Wenn ihr schon mal das Buch Hesekiel gelesen habt, dann wird euch das sicherlich bekannt vorkommen. Also Hesekiel hat es da am härtesten. Man nennt ihn auch den Multimedia-Propheten, weil er im Prinzip ja so verschiedene Schauspieleinlagen so zeigen musste. Er musste mal über einem Jahr auf der rechten Seite liegen, dann einen Monat auf der linken Seite liegen, dann musste er so Spielklötze bauen, die Belagerung, dann musste er irgendwie Haare abschneiden, die in 3 Teile verteilen und auf Kuhmist etwas backen und solche Sachen. Also er musste ganz praktische Veranschaulichungen machen und genau das gleiche ist bei Hosea auch. Nicht ganz so extrem wie bei Hesekiel, aber bei Hosea ist es vielleicht ein bisschen dramatischer, weil seine eigene Ehe, seine Familie, sein ganzes Familienleben ist quasi eine Botschaft und keine schöne Botschaft, werden wir gleich noch sehen. Und als letzte Besonderheit, Hesekiel zitiert sehr oft das Alte Testament oder er spielt sehr oft darauf an. Er bringt Beispiele aus der Geschichte oder er erwähnt bestimmte Ereignisse oder exakte Formulierungen und so weiter. Und dabei vor allem die 5 Bücher Mose. Also er bezieht sich ganz, ganz stark auf den Beginn der Bundesbeziehung. Ja? 2. Mose, da schließt Gott mit Israel einen Bund. Er befreit sie aus Ägypten und sagt, ihr seid mein Volk. Er schließt diesen Bund. Und jetzt sagt Hosea die ganze Zeit, indem er auf dieses 2. bis 5. Mose vor allem anspielt und immer wieder zurück zeigt, sagt er, Leute, da fing der Bund an. Und ihr brecht ihn gerade. Und das ist mein Hauptkritikpunkt. Ihr brecht das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das wurde leider durch die Bank gebrochen. Also er bezieht sich hier auf den Erzvater Jakob im Kapitel 12. In Kapitel 12 auch auf Mose, dann vor allem auch auf die Wüstenwanderung, so Kapitel 9, 10, 11, 13, da bezieht er sich ganz, ganz häufig auf diese 40-jährige Wüstenwanderung. Dann auf den Bund, habe ich eben schon erwähnt, auf die 10 Gebote, die kommen auch sehr, sehr häufig vor. Und man kann deswegen sagen, die Propheten waren Auslegungsprediger der Tora, also der 5 Bücher Mose. Sie hatten quasi, das war ihre Grundlage, ihre Bibel, die 5 Bücher Mose. Und Hosea legt ihnen das aus und zeigt ihnen, der Fluch, der angekündigt ist bei Ungehorsam, der wird euch jetzt bald treffen. Aber wenn ihr gehorsam seid, wird euch auch der Segen, der in der Tora verkündet worden ist, auch dann euch treffen. Also er legt die Tora aus und wendet sie auf das Volk an. Was ist das Thema, das ist der 4. Punkt dieses gesamten Buches? Arthur Weiser, ein Theologe, hat es so formuliert. Der wesentliche Grundzug der Botschaft des Hosea ist die Verkündigung der nie verlöschenden Liebe Gottes. Ja, also wir haben jetzt hier 14 Kapitel und manche sagen, das ist so ein bisschen willkürlich zusammengestellte Predigten. Schauen wir uns gleich auch noch an, die Gliederung. Aber bei all dieser Menge, so was will Hosea eigentlich sagen? Und dann fällt uns oft auf, ist ähnlich wie bei Amos. Ist ähnlich auch wie bei Micha. Was ist jetzt die Botschaft von Hosea? Also warum brauchen wir das Buch Hosea? Reicht nicht Amos? Der hat doch schon genug kritisiert und Gericht angekündigt und Sünde aufgedeckt. Und Heil finden wir auch bei Jesaja genug. Wofür brauchen wir Hosea? Und da ist eben die Frage, was ist die ganz besondere Eigenschaft von diesem Buch? Und Arthur Weiser bringt es, glaube ich, treffend auf den Punkt. Der wesentliche Grundzug der Botschaft des Hosea ist die Verkündigung der nie verlöschenden Liebe Gottes. Und ich glaube, dass es kein Buch in der Bibel gibt, das Gottes Liebe, Gottes Herz zu uns Menschen deutlicher zeigt als Hosea. Also wenn du wissen willst, wie fühlt Gott, was empfindet er, wie sieht er die Beziehung zu seinen Kindern, dann musst du Hosea lesen. Dann ist Hosea das Buch, das da am meisten Auskunft gibt. Und wir haben die Reihe, die Bibelstundenreihe Gottes unerhörte Liebe genannt, weil eben der Fokus auf dieser nie verlöschenden Liebe liegt. Und dieses Gottes unerhörte Liebe ist zweifach zu verstehen. Also oft, erstens, auf der einen Seite ist Gottes Liebe unerhört, im Sinne von, sie ist unglaublich, sie ist absolut unnormal, sie ist skandalös. Da ist Gott, er liebt sein Volk, obwohl es ihm seit der Erwählung, Stichwort goldenes Kalb, seit der Erwählung untreu gewesen ist und andere Götter angebetet hat. Doch all das kann Gottes Liebe nicht auslöschen. Über die Jahrhunderte lang haben sie Götzendienst betrieben und Gott liebt sie immer noch. Er liebt sie bedingungslos. Und in diesem Sinne ist die Liebe unerhört. Also, boah, sowas hat man noch nie gehört. Also, und auch vielleicht sowas wie, ja, darf man das denn überhaupt? Ist das denn noch in Ordnung, so heftig zu lieben? Gottes Liebe ist in diesem Sinne unerhört. Das hat man noch nie irgendwo gesehen, nirgendwo anders. Und zweitens, Gottes Liebe ist unerhört, denn sie ist eben nicht erwidert. Gott liebt sie mit seiner unauslöschlichen Liebe immer wieder und das Volk erwidert mit Ungehorsam die ganze Zeit. Ja, obwohl Gott immer wieder Liebe gezeigt hat, hat das Volk keine Liebe für seinen Gott. Und deswegen ist diese Liebe leider sehr, sehr einseitig. Gott liebt ohne Bedingung sein Volk und wir Menschen antworten mit Ungehorsam. In diesem Sinne ist Gottes Liebe unerhört. Ich habe das mal versucht, das Thema von Hosea auch in Abgrenzung zu anderen kleinen Propheten vielleicht zu formulieren, also um die Besonderheiten von Hosea deutlich zu machen, und habe es mal versucht so zu formulieren. Gott liebt sein Volk und wird sich, nachdem er es wegen dessen geistlicher Hurerei und heuchlerischer Liebe gerichtet hat, wieder seiner erbarmen. Aber da sind im Prinzip die Schwerpunkte aus Hosea deutlich. Die Liebe Gottes, aber dann auch das Gericht eben wegen der geistlichen Hurerei, heuchlerischer Liebe und am Ende eben wieder dieser Ausblick, Gott wird sich erbarmen. So, jetzt dürft ihr den einen Zettel einmal zur Hand nehmen, denn es geht jetzt um die Gliederung des Gesamtbuches. Das ist die Seite, die nur eine Seite hat, also keine Rückseite. Da müsste draufstehen, Gliederung von Hosea. Ne? Da gibt es also keine Rückseite. Ich habe ja eben schon gesagt, manche sagen, das sind so ein bisschen zusammenhangslose Predigten, die nicht wirklich zusammenhängend vielleicht sind, sondern einfach aufgeschrieben wurde, was Hosea eben an dem Tag und an dem Tag gepredigt hat. Aber ich habe eine Gliederung gefunden, die mich doch überzeugt hat und die ich sehr interessant fand. Grundsätzlich ist zu sagen, das Buch Hosea ist wie ein Rechtsstreit aufgebaut. Also im Prinzip wie ein Gerichtsprozess, der besteht ja aus einer Anklage, also ich klage dich an, dieses Vergehens. Dann kommen die Beweise, woher weiß ich das, dass du das wirklich so gemacht hast. Dann die angekündigte Strafe und am Ende Hoffnung. Und in diesem Schema ist eigentlich das gesamte Buch aufgebaut. Ne? Die Anklage, Beweise, Strafe und Hoffnung. Es gibt zwei große Oberblöcke. Erstens Hoseas Leben. Da ist es so ein bisschen biografisch aufgebaut, also gerade sein Familienleben kommt da zum Tragen. Hoseas Leben, Kapitel 1 bis 3. Und der Großteil ist dann aber Hoseas Lehre, wo dann direkt seine Predigten aufgeschrieben sind, Kapitel 4 bis 14. Und in Hoseas Leben, also beim ersten Punkt, geht es um den Bundesbruch in Gottes und in Hoseas Familie. Das werden wir auch gleich merken, auch beim nächsten Mal noch. Da vermischen sich immer so ein bisschen zwei Ebenen. Es gibt die Liebesbeziehung von Gott zu seinem Volk und es gibt die Liebesbeziehung von Hosea zu Gomer. Und diese beiden Ehebeziehungen, ja, die werden irgendwie übereinander gelegt oder die eine steht für die andere. Und manchmal weiß man gar nicht genau, wo sind wir gerade? Sind wir jetzt wirklich bei Hosea oder sind wir gerade beim Volk oder was ist das? Also es ist miteinander verwoben. Und der erste große Abschnitt ist eben, was wir gleich sehen werden, ist die Ehe von Hosea und Gomer. Und dann Kapitel 2 ist dann im Prinzip die Ehe von Gott und Israel. Da wird es dann die andere Seite mehr betrachtet. Und im Kapitel 3, das ist relativ kurz, 5 Verse, sieht man dann, wie beides zusammengebracht wird und wie es Hoffnung für beide gibt. Die Wiederherstellung von Gomer und auch von Israel. Das ist der erste Punkt, Hoseas Leben. Dann der zweite, Hoseas Lehre. Und dann ist das im Prinzip wie so 3 Anklagezyklen aufgebaut. Und die erste Anklage lautet, Israel kennt Gott nicht. Die zweite Anklage lautet, Israel hält den Bund nicht. Und die dritte, Israel ist betrügerisch. Die verschiedenen Anklagen sind relativ ähnlich, aber und setzen unterschiedliche Schwerpunkte. Und jedes Mal kommt also erst die Anklage, Israel kennt Gott nicht, dann kommen die Beweise, dass Israel nicht kennt, Gott nicht kennt, Kapitel 4. Die Strafe, weil Israel Gott nicht kennt, Kapitel 5. Aber Hoffnung, es gibt Umkehr und es gibt Gotteserkenntnis, 6:1-6. Die zweite Anklage, Israel hält den Bund nicht, fängt wieder an mit Beweise, dass Israel den Bund nicht hält. Die Strafe, weil Israel den Bund nicht hält. Und dann kommen 3 lange Kapitel. Was ist die Strafe? Kapitel 8, Krieg und Zerstörung. Kapitel 9, Ende des unbeschwerten Lebens, des Luxus, ihr erinnert euch. Kapitel 10, Ende des Königstums und der ganzen Kultstätten, also Tempel und so weiter. Weil der Tempel stand ja im Südreich, in Jerusalem, aber Jerobeam der Erste hat ja 2 Kälber quasi aufstellen lassen, um dort anzubeten, was eine abscheuliche Sünde war und wo er auch alle anderen Könige zu einer schlimmen Sünde des Götzendienstes verführt hat. Und Gott sagt, damit mache ich ein Ende, Kapitel 10. Und dann gibt es aber trotzdem in Hosea 11, und das ist, ja, ist vielleicht der Höhepunkt, also wo Gottes Herz so dermaßen deutlich wird. Also das ist ein überwältigendes Kapitel. Gott liebt Israel trotzdem, obwohl sie den Bund gebrochen haben. Und die dritte Anklagerunde ist dann Israel ist betrügerisch, Kapitel 12-14. Erst wieder Beweise dafür und diesmal wählt er die Geschichte, ne, Jakob und dann Wüstenwanderung unter Mose und so weiter. Dann die Strafe, weil Israel betrügerisch ist, Zerstörung. Und am Ende wieder Hoffnung, es kann Umkehr geben und es kann Vergebung fürs Volk geben. Ja, das ist so der erste Teil der heutigen Bibelstunde. Auch zeitlich, glaube ich, ganz gut passend. Und ich hoffe, dass es euch einfach hilft, das Buch besser zu verstehen. Ihr habt jetzt die Gliederung im DIN A5 Format. Das könnt ihr, glaube ich, gut in eure Bibel reinpacken. Und immer wenn ihr hier in der Bibelstunde seid in den nächsten Wochen, könnt ihr das direkt rauskramen oder ihr packt es direkt bei Hosea in die Bibel rein und könnt dann immer gucken, wenn hier ein anderer Prediger da ist, wo sind wir eigentlich gerade im Gesamtbuch? Und haben das auch zu Hause, auch für eure eigene Bibellese. Vielleicht startet ihr heute oder morgen damit, das Buch selber mal zu lesen in der stillen Zeit, damit ihr hier in der Bibelstunde auch besser drin seid. Und da kann euch die Gliederung einfach eine Hilfe sein. Gut, wir steigen dann diesmal direkt auch ein in den Bibeltext und wollen uns mal direkt anschauen, was Hosea uns zu sagen hat. Zu Anfang habe ich aber noch eine Frage. Wer hat von euch bei der Partnerwahl ganz bewusst auf den Charakter des Partners geachtet oder auf den Lebensstil? Also wer hat sich ganz genau angeguckt, was ist das für ein Mensch, wie geht er um, wie lebt er, wie handelt er? Darf ich mal Hände sehen, also diejenigen, die verheiratet sind, wer hat sich da das ganz genau angeguckt? Ja, okay, gut, also die meisten, nicht alle haben sich gemeldet, aber gut. Bei mir war das auch so. Also ich denke, das ist normal, wenn man heiratet, dann guckt man sich denjenigen, den man heiraten möchte, ganz genau an. Man guckt sich an, wie geht er eigentlich mit seiner Mutter um, mit seinen Freunden, wie regiert er unter Stress oder Druck, er arbeitet in der Gemeinde mit, ist er überhaupt gläubig, wie ist sein ganzes Verhalten überhaupt, ne? Also ich denke, das ist durchaus normal und sollte man auch tun. Und keiner von uns will jemanden heiraten, der untreu ist. Also wenn ich jetzt fragen würde, also ich sage dir ja, dein Partner, den du heiraten willst, der ist übrigens untreu, der wird dich betrügen. Also keiner von uns würde diese Person heiraten wollen. Zweite Frage, wer hat, wenn insofern ihr Kinder habt, wer hat bei der Namensgebung ganz genau darauf geachtet, was die Namen bedeuten? Nicht nur, wie die klingen, sondern was sie bedeuten. Oh ja, doch einige. Ich muss sagen, wir haben uns jetzt nicht so wirklich wahnsinnig viel Gedanken gemacht, was die bedeuten. Wir haben natürlich schon geguckt, was sind die Bedeutungen der Namen. Und wenn das eine nicht gute Bedeutung war, haben wir den Namen natürlich rausgeworfen. Aber in erster Linie lag der Schwerpunkt bei uns jetzt eher so auf dem Klang und das irgendwie zusammenpassen und auch ein bisschen biblische Bezüge haben und so weiter. Aber natürlich wollte ich nicht, dass meine Kinder irgendwelche Namen haben, die was Unanstößiges oder was Böses irgendwie vermitteln würden. Da ist, glaube ich, auch normal, dass man sich da gut vorher informiert. Keiner will, dass sein Kind einen komischen Namen hat. Vor allem, wenn das sogar noch ein Name ist, den man nicht übersetzen muss, sondern wenn das ein Name aus der Sprache ist, sowas wie Verräter, so, ne? Wenn das Kind halt Verräter heißt und alle verstehen das sofort, wenn man Judas sagt, das heißt zwar nicht Verräter, aber da würden auch alle sofort Verräter assoziieren. Aber in unserem Text heute läuft das alles ein bisschen anders. Wir achten darauf, wen wir heiraten, wie das Verhalten ist. Wir achten darauf, wie die Namen unserer Kinder sind. Und bei Hosea war das alles ein bisschen anders. Denn dort kommt Gott und Gott bestimmt, wen Hosea heiraten soll. Und Gott bestimmt, wie die Kinder heißen sollen. Und es mag euch überraschen, sowohl die Partnerwahl als auch die Namen der Kinder sind nicht gerade positiv, aber Gott verfolgt damit einen ganz bestimmten Zweck. Also im Prinzip eigentlich alles an diesem Kapitel, was wir gleich lesen werden, ist ein Skandal. Die Eheschließung, die Namen der Kinder, alles war damals ein Skandal. Kommt, wir lesen den Text aus Hosea 1, Vers 1 bis 2, Vers 3. Das Wort des Herrn, das zu Hosea, dem Sohn des Beri, geschah in den Tagen des Usia, Jotam, Ahas, Hiskia, der Könige von Juda, und in den Tagen des Jerobeam, des Sohnes des Joasch, des Königs von Israel. Als der Herr anfing, mit Hosea zu reden, da sprach der Herr zu Hosea: Geh, nimm dir eine hurerische Frau und zeuge hurerische Kinder, denn das Land treibt ständig Hurerei vom Herrn hinweg. Da ging er und nahm Gomer, die Tochter Diblaims, und sie wurde schwanger und gebar ihm einen Sohn. Und der Herr sprach zu ihm: Gib ihm den Namen Jezreel, denn nur ein Weilchen noch, dann suche ich die Blutschuld von Jezreel am Haus Jehu heim und mache dem Königtum des Hauses Israel ein Ende. Und es wird geschehen an jenem Tag, da zerbreche ich den Bogen Israels in der Ebene Jezreel. Und sie wurde wieder schwanger und gebar eine Tochter. Und er sprach zu ihm: Gib ihr den Namen Lo-Ruhama, denn ich erbarme mich künftig über das Haus Israel nicht mehr, sondern nehme ihnen mein Erbarmen völlig weg. Aber über das Haus Juda erbarme ich mich und rette sie durch den Herrn, ihren Gott. Doch ich rette sie nicht durch Bogen und durch Schwert und durch Krieg, durch Pferde und durch Reiter. Und als sie Lo-Ruhama entwöhnt hatte, wurde sie wieder schwanger und gebar einen Sohn. Der sprach: Gib ihm den Namen Lo-Ami, denn ihr seid nicht mein Volk und ich will nicht euer Gott sein. Doch die Zahl der Söhne Israel wird wie Sand am Meer werden, den man nicht messen und nicht zählen kann. Und es wird geschehen, an der Stelle, da zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, wird zu ihnen gesagt werden, Söhne des lebendigen Gottes. Und die Söhne Juda und die Söhne Israel werden sich miteinander versammeln und sich ein gemeinsames Oberhaupt geben und aus dem Land heraufziehen. Denn groß ist der Tag von Jezreel. Sagt zu euren Brüdern, mein Volk, und zu euren Schwestern, Erbarmen. Der erste Gedanke aus diesem Text lautet Gottes merkwürdiger Auftrag. Das ist jetzt sinnvoll, wenn ihr den zweiten Zettel nehmt. Dort ist nämlich die Gliederung für den heutigen Abschnitt mit drauf. Also, der erste Gedanke lautet Gottes merkwürdiger Auftrag. Ist das Kapitel 1, also die ersten 9 Verse. Ja, der Vers 1 ist die Einleitung in das Buch. Und aus dieser Einleitung wird mehreres Spannendes auch deutlich. Nämlich, die Botschaft von Hosea ist nicht Hoseas Botschaft. Die Botschaft von Hosea ist Gottes Botschaft. Gott beruft seinen Propheten, er gibt ihm sein Wort weiter und Hosea hat einfach nur die Aufgabe, Gottes Wort zu predigen. Das heißt, alles, was jetzt kommt, alle 14 Kapitel, hat sich nicht Hosea ausgedacht. Es ist nicht Menschenwort, es ist Gottes Wort, das durch einen Menschen gepredigt wurde und mit Hilfe des Heiligen Geistes auch dann aufgeschrieben wurde. Also so funktioniert Prophetie. Gott spricht zu einem Menschen und er gibt das eins zu eins weiter. Das ist der Idealfall. Jona hat zwar auch die Botschaft bekommen, ist dann aber weggelaufen, hat nicht gepredigt zu Beginn. Das war also ein ungehorsamer Prophet. Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie, das sind die falschen Propheten. Da hat Gott gar nicht gesprochen, aber sie sprechen. Also sie denken sich etwas aus. Hosea ist ein echter Prophet, Gott spricht, er gibt es eins zu eins weiter. Das ist Prophetie. Wir erfahren leider nicht, wie er jetzt diese Botschaft erhalten hat. Also es wird einfach nur gesagt, das Wort des Herrn geschah zu Hosea, ob das jetzt ein Bild war, eine Vision, eine akustisch hörbare Stimme, wissen wir nicht. Aber Fakt ist, er hat von Gott die Botschaft eingegeben bekommen. Und vielleicht auch nochmal wichtig zu ergänzen, ein Prophet redet gar nicht so oft über die Zukunft. Wir denken meistens, ein Prophet ist derjenige, der irgendwelche Dinge in 1000 Jahren oder so vorhersagt. Das kommt natürlich auch vor. Aber hauptsächlich sind die Propheten dafür da, in die Gegenwart zu sprechen. Hosea predigt gar nicht so, oh, was könnte alles irgendwann passieren in der Endzeit und Antichrist und so weiter. Das kommt alles ein bisschen mal vor, ja. Aber hauptsächlich will er die Menschen zu Buße rufen. Er geht hin und sagt, das ist eure Sünde und wenn ihr nicht umkehrt, dann kommt das Gericht Gottes. Also kehrt um. Das ist die Hauptbotschaft. Kehrt um. Also der Prophet spricht meistens in die Gegenwart und kritisiert die Missstände. Ja, und zudem liefert uns der Einleitungsvers auch noch wichtige Hintergrundinfos. Wir haben es schon erst gesehen. Wir erfahren nämlich, wann Hosea gelebt hat. Er nennt uns die Könige. Dann erfahren wir ja, wann haben die gelebt, wann haben die regiert. Und dann können wir das einordnen und wissen, wann Hosea auch gelebt hat. Ja, Propheten hatten ja keinen einfachen Job. Ihr könnt es euch vorstellen. Wenn die alle in Sünde leben, da kommt einer und sagt, ihr lebt in Sünde, kehrt um, dann ist das nicht gerade etwas, wo die Leute Hurra schreien meistens. Wir lesen das in der Bibel im Alten Testament. Oft wurden die Propheten getötet. Mindestens wurden sie verlacht oder keiner hat auf sie gehört. Jeremia wurde da in die Zisterne geworfen und wurde geschlagen und so weiter. Viele Propheten wurden umgebracht von den Königen, von anderen Priestern, die es eigentlich besser wissen mussten. Also Prophet zu sein war kein einfacher Job, weil sie eben den Finger in die Wunde gelegt haben. Und Wahrheit ist ja unbequem, deswegen war das jetzt kein Traumjob. Aber was Hosea jetzt hier für einen Auftrag bekommt, das ist nochmal eine Nummer heftiger. Und das schauen wir uns jetzt an. Also der Auftrag zur Heirat. Die Verse 2 oder 1 bis 3a. Viele von uns, die jetzt nicht verheiratet sind, suchen noch den richtigen Partner. Und dann hört man oft die Frage, Gott, das Gebet, Gott, wen soll ich heiraten? Zeig es mir doch bitte. Hosea hat hier im Prinzip den Jackpot, weil Gott es ihm direkt sagt, wen er heiraten soll. Also er sagt zwar nicht genau, welche Person, aber er gibt schon sehr viele Details. Aber das ist nicht besonders toll. Denn Hosea soll sich eine hurerische Frau zur Frau nehmen. Was ist hier gemeint mit hurerischer Frau? Oft wird gesagt, Gomer sei eine Prostituierte gewesen. Ich glaube, es war ein bisschen anders. Es war nicht viel besser, aber es war auch noch schlimm. Aber ich glaube nicht, dass Hosea eine Prostituierte war. Also eine Frau, die für Geld mit anderen Männern schläft. Und zwar, wenn das Alte Testament von Prostituierten, von Huren spricht, dann kennst du es meistens zwei Wörter. Und keines von diesen beiden Wörtern ist hier erwähnt. Es ist hier ein drittes Wort erwähnt. Und das meint so viel wie sexuelle Untreue. Also Gomer war wohl keine Prostituierte, die das quasi beruflich gemacht hat, sondern eine, und das ist nicht viel besser, eine untreue, eine ehebrecherische Frau. Das heißt, sie hatte ständig Affären, obwohl sie mit Hosea verheiratet gewesen ist. Hätte Hosea sagen oder Gott sagen wollen, dass es eine Prostituierte wäre, hätte er höchstwahrscheinlich die anderen zwei Begriffe, eins von den beiden, benutzt. Deswegen glaube ich, dass Hosea keine Prostituierte, aber mit Sicherheit eine unmoralische, untreue, eine ehebrecherische Frau gewesen ist. Ja, viele Ausleger in den ganzen Jahrtausenden der Auslegungsgeschichte haben sich den Kopf zerbrochen. Wie kann das sein? Was ist jetzt hiermit gemeint? Hat Gott wirklich gemeint, Hosea soll eine ehebrecherische Frau heiraten? Manche sagen, Gomer war schon eine untreue Frau, bevor Hosea sie geheiratet hat. Also sie war quasi schon stadtbekannt, das ist eine untreue Frau und Hosea sollte sie heiraten. Die zweite Möglichkeit wäre, Gomer wurde erst nach der Hochzeit untreu. Das heißt, vorher war noch alles gut sozusagen und dann im Verlaufe dessen, Gott kündigt es quasi an, wird sie untreu. Es gibt auch noch eine dritte Möglichkeit von Auslegern, die sagen, Gomer war nur im übertragenen Sinn eine untreue, ehebrecherische Frau. Weil wir sehen gerade im Alten Testament oft diese Verbindung zwischen Hurerei und Götzendienst. Also das ist quasi eine Sache. Gott sagt, ihr hurt mit anderen Göttern und man weiß jetzt, ne, also diese Verbindung von sexueller Untreue mit Götzendienst. Weil, es ist ja auch klar, warum diese Verbindung da ist. Weil es ist eine Ehebeziehung, ein Ehebund zwischen Gott und dem Volk. Und wenn man andere Götter anbetet, ist es Ehebruch. Das ist ja wie eine Affäre mit einem anderen Mann. Und deswegen ist oft diese Verbindung Hurerei, Götzendienst, ist quasi so eine Formulierung oder gehört zusammen. Wir sehen das auch hier im Buch. Es geht oft ineinander über, weil man dann glaubt, nee, Gott kann nicht so etwas gemeint haben. Ich glaube allerdings, dass Gomer schon tatsächlich vor der Hochzeit untreu gewesen ist und dass es eine tatsächliche Untreue ist. Weil der ganze Bericht von Kapitel 1, 2 und 3 zeigt, dass es ein biografischer Bericht. Also Gomer hatte wirklich eine Frau geheiratet, hatte wirklich Kinder mit ihr, sowas wie als sie entwöhnt wurde und so. All diese als das zweite Kind, all diese Formulierungen wären total überflüssig, wenn es sich um eine geistliche Hurerei, also nur als symbolisch handeln würde. Also ich bin der festen Überzeugung, dass das eine echte hurerische Frau, also ehebrecherische Frau gewesen ist und die das auch schon vorher war. Wie komme ich darauf? Ich habe eben vorgelesen aus der Elberfelder Übersetzung, die ich ja sehr schätze. Da heißt es, geh, nimm dir eine hurerische Frau und zeuge hurerische Kinder. Und in meiner Elberfelder Übersetzung gibt es manchmal Wörter, die hinzugefügt werden zum besseren Verständnis, die in Klammern gesetzt werden. Das heißt, man sieht dann sofort, ach, das Wort steht gar nicht im Hebräischen, sondern das hat der Übersetzer hinzugefügt. Das macht auch ganz oft einfach wahnsinnig viel Sinn, weil die hebräische Sprache eben anders funktioniert, keine direkten Artikel hat oder keine Pronomen hat und so weiter, also ganz anders funktioniert. Und da muss man zum Teil Wörter hinzufügen, damit es im Deutschen überhaupt Sinn macht. Und das gibt die Elberfelder dann immer an und sagt, okay, hier haben wir ein Wort hinzugefügt. An dieser Stelle glaube ich aber, dass das Wort Zeugen gar nicht sinnvoll ist. Weil also eigentlich steht hier, geh, nimm dir eine hurerische Frau und hurerische Kinder. Man hat dann überlegt, ja, okay, nimm dir die Frau und zeuge mit ihr Kinder. Aber das Wort steht eben gar nicht da. Und wenn es stehen sollte, glaube ich, dass es an dieser Stelle hätte stehen müssen. Und es wird deutlich im Hebräischen auch, dass dieses Nimm sich nicht nur auf die Frau bezieht, sondern auch auf die Kinder. Das heißt, Hosea kriegt den Auftrag, eine Frau zu nehmen und gleichzeitig noch Kinder mitzunehmen. Das heißt, Gomer hatte schon hurerische Kinder. Also sie war schon vor der Ehe mit Hosea in Ehebruch und hatte also auch schon Kinder von anderen Männern bekommen. Und Hoseas Auftrag war, nimm dir diese Frau und nimm diese Kinder. Warum gibt Gott Hosea diesen skandalösen Auftrag? Er begründet es auch, denn das Land treibt ständig Hurerei vom Herrn hinweg. Und jetzt sehen wir diese Parallele. Nimm dir eine hurerische Frau, denn das Land treibt Hurerei, also Götzendienst, vom Herrn hinweg. Also Hoseas Ehe war ein Symbol für die Gottlosigkeit des Volkes. So wie Gomer Hosea betrügt, so betrügt Israel Gott. Sie beten andere Götter an. Das erste Gebot lautet, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und das Volk bricht dieses Gebot von Anfang an. Gleich in der Wüste schon fing es an. Also Hoseas Ehe war eine symbolische Zeichenhandlung. An seiner Ehe sollte etwas verdeutlicht werden. Und Gott hat wahrscheinlich diesen skandalösen, provokanten Weg gewählt, um das Volk wachzurütteln. Die waren schon so taub, geistlich so stumpf, dass Gott mit so aufsehenerregenden Mitteln sie irgendwie noch überzeugen musste. Deswegen diese deutliche, krasse Botschaft. Und das war ganz bewusst provokant, anstößig, skandalös. Und überraschend, Hosea ist gehorsam. Er erfüllt den Auftrag, er nimmt sich Gomer zur Frau. Der Auftrag war heftig, aber Hosea befolgt ihn und er ist ein wahrer Prophet. Nicht wie Jona, dem hat das nicht gepasst, der ist in die andere Richtung gelaufen. Und Hosea sagt, gut, wenn das dein Wille ist, Gott, dann mache ich das. Das war der Auftrag zu Heirat. Und jetzt kommt der Auftrag zur Namensgebung, das sind die Verse 3b bis 9. Gomer bringt dann anschließend, also die beiden heiraten, bringt dann anschließend drei Kinder zur Welt. Und die Namen bestimmt Gott. Nicht die Eltern, sondern Gott. Und jeder Name war eine Kurzbotschaft, eine Kurzpredigt für das Volk. Immer wenn der Name genannt war, war das wie eine Botschaft, eine Hammerbotschaft für das Volk. Und die Beschreibungen hier mit den Kindern, die sind alle parallel aufgebaut. Ihr seht das in der Gliederung bei euch, auf dem Handout. Also es kommt immer in der gleichen Reihenfolge. Ne? Also erst der Geburtsbericht, dann die Namensgebung und dann die Begründung. Das erste Kind heißt Jesriel. Das sind die Verse 3b bis 5. Der Name bedeutet Gott seht. Also erstmal gar nicht so schlimm. Also die Saat kann halt jetzt unterschiedlich verstanden werden. Also es ist vielleicht auch wieder doppeldeutig. Aber verrät erstmal noch nicht so viel. Welcher Hintergrund steht da? Welchen Hintergrund gibt es bezüglich dieses Namens Jesriel? In Israel gab es ein Tal, Jesriel. Und in diesem Tal hat der König Jehu 80 Jahre vorher ein Massaker veranstaltet. Ja, er hatte den Auftrag von Gott, das Haus Ahabs, dieses gottlosen Königs, zu vernichten. Und Jehu führt diesen Auftrag aus, nachzulesen in 2. Könige 10. Er führt diesen Auftrag aus, aber er übertreibt es vollkommen. Er bringt noch viel weitere Menschen um, die überhaupt nicht in Gottes Plan da standen. Also mit einer ungemeinen Brutalität führt er dieses Massaker aus. Und Gott sieht dieses Unrecht und er vergisst dieses Unrecht nicht. Und die Botschaft, die Gott hier bringt, ist in diesem, als Begründung dann, Gott wird Israel richten. Die Blutschuld Jehus in Jesriel geschehen, wird Gott richten. Und das Gericht kam. 722, das ist so eine Zahl, die man sich merken darf. 722, das Exil zu den Assyrern. 586 wäre die andere Zahl, die man sich merken kann. Das Exil zu den Babyloniern. Ne, dann Südreich wurde ein bisschen später auch fortgeführt. Also 722 kommen die Assyrer, 30 Jahre später, nachdem Hosea das predigt. Wo Gott gesagt hat, ich werde diese Schuld werde ich rächen. Und zwar wird das Königtum ein Ende haben. Und wir lesen es in 2. Könige 17, die Assyrer kommen und machen das Nordreich platt. In Vers 5 heißt es, dass Gott sagt, ich werde an diesem Tag den Bogen Israels in der Ebene Jesriel zerbrechen. Das war so eine symbolische Handlung. Wenn jemand den Krieg verloren hat, dann kam der gegnerische König, der gegnerische Heerführer, und hat einen Bogen genommen und ihn symbolisch quasi gebrochen. Das war ein Zeichen, ihr habt verloren. Und alle wussten Bescheid, der Krieg ist vorbei. Das ist die Verlierermannschaft sozusagen. Eine symbolische Geste. Und wenn man das so übertragen würde auf heute, Jesriel, und alle wussten, was ist Jesriel, dann würde man vielleicht, das ist vielleicht ein krasses Beispiel, würde man das Kind Auschwitz nennen. Und alle, die in Deutschland leben, verbinden sofort die Massaker der Nazis an den Juden und denken, ja, das war die Schuld unserer Vorfahren. Und alle zucken zusammen. Wer nennt sein Kind Auschwitz? Und Gott sagt, nenn dein Kind Jesriel. Und jedes Mal bei der Namensnennung sollten sie sich daran erinnern. Aber die Namensbedeutung von Jezreel lautet ja, Gott seht. Das heißt, in diesem Namen, in diesem Gericht ist auch schon ein Hoffnungsschimmer. Also Gott seht, er pflanzt etwas, da wächst etwas heran. Und es ist ein schwacher Hinweis darauf, dass Gott neues Leben schenken wird. Die Betonung liegt auf dem Gericht, aber in dem Namen steckt auch schon ein bisschen Hoffnung. Zweites Kind, Loruhama, die Verse 6 bis 7. Einen kleinen, feinen Unterschied gibt es hier in der Beschreibung. Beim ersten Kind heißt es nämlich, Gomer gebar ihm, also Hosea, einen Sohn. Beim zweiten und dritten Kind heißt es, Gomer gebar eine Tochter, einen Sohn. Es wird also nicht explizit gesagt, dass sie ihm ein Kind geboren hat. Also es ist nicht unbedingt sicher, dass Hosea der Vater ist, vermuten manche. Ich glaube schon, dass Hosea der Vater ist, weil ich glaube, dass er es einfach der Hosea dann weggelassen hat, dieses Wort. Also am ersten Mal gebar ihm und beim zweiten, dritten Mal quasi mitgedacht. Aber es ist nicht ganz klar, es besteht die Möglichkeit, dass der Text uns da sagen will, das Kind ist gar nicht von Hosea, weil da fehlt eben das Wort gebar ihm. Sie gebar einfach. Und wir wissen ja, sie war ehebrecherisch, also möglicherweise sind das sogar Kinder von anderen Männern. Und der Name bedeutet kein Erbarmen. Es ist keine besonders tolle Bedeutung. Die Botschaft, die Gott hier weitergeben wird, Gott wird sich über Israel nicht erbarmen, aber über Juda. Und das ist der Vers 7. Über Juda wird Gott sich erbarmen, aber nicht durch militärische Stärke. Nicht, dass ihr groß kämpfen werdet mit Schwert und Bogen, wie auch immer, mit euren Pferden und Reitern. Nein, ich werde es machen. Ihr werdet gar nichts machen, Juda, aber ich werde euch helfen. Und Gott hat sich tatsächlich über Juda erbarmt, nämlich 701 vor Christus, also 20 Jahre nachdem die Assyrer beim Nordreich waren, kamen die Assyrer zum Südreich und wollten auch sie mitnehmen. Und was macht Gott? Er schickt den Engel des Herrn und er geht durch die Reihen, das ist da die Geschichte mit Hiskia, er geht durch die Reihen bei den Feinden und er tötet 185.000 Mann. Die Assyrer ziehen wieder ab und Israel ist gerettet. Israel hat nichts gemacht, Juda hat nichts gemacht, dazu beigetragen. Genau wie es heißt in Vers 7, nicht durch Bogen, Schwert, Krieg, Pferde und Reiter, sondern Gott hat das gemacht. Und genauso sehen wir, dass Gott immer sein Volk rettet. Wie war es beim Exodus, beim Auszug? Was sagt Gott dazu dem Volk? Seid still und erkennt, ich bin der Herr, ich mache das schon. Er schickt die Wolkensäule, er teilt das Meer, die Ägypter versinken, Israel ist gerettet, sie haben nichts dazu beigetragen. Und all das ist ein wunderbares Bild für die Weisheit, die im Neuen Testament uns verkündet wird. Denn wie werden wir errettet? Nicht durch unsere Stärke, durch unsere Leistung, sondern nur durch Gott. Gott bewirkt unsere Rettung. Das ist das Muster, das sich vom Alten bis zum Neuen Testament durchzieht. Immer Gott bewirkt die Rettung, niemals der Mensch. Und der Mensch reagiert dann mit Lobpreis, mit Gehorsam, mit Nachfolge. So ist das biblische Prinzip von Anfang bis Ende. Juda war nämlich ein bisschen besser als Israel. Also Israel, Nordreich, hatten 20 Könige, 20 schwarze Könige sozusagen. Also alles dunkel, böse. Und in Juda waren es, glaube ich, 8 Könige, die gut waren. Also immerhin fast die Hälfte. Aber da gab es eben auch viel Sünde. Deswegen kam das Gericht, aber ein bisschen später. 586 durch die Babylonier. Dann kommt das dritte Kind, Verse 8 bis 9, Lo-Ami. Der Name bedeutet nicht mein Volk. Und die Bedeutung wird also immer krasser. Die Botschaft, die hier dahinter steckt, weil Israel sich nicht mehr wie das Volk Gottes verhält, will Gott auch nicht mehr mit Israel quasi verbunden sein. Er will sie auch nicht mehr als sein Volk behandeln. Und das ist im Prinzip die krasseste, die radikalste Drohung, die ein Prophet je ausgesprochen hat. Weil es die Umkehrung der Bundesformel ist. In 2. Mose 6, Vers 7 heißt es, und ich will euch mir zum Volk annehmen und will euer Gott sein. Und Hosea sagt, denn ihr seid nicht mein Volk und ich will nicht euer Gott sein. Und wörtlich heißt es hier an dieser Stelle, im Hebräischen, ich werde nicht euer, ich werde sein, sein. Und da klingelt es vielleicht bei dem einen oder anderen. Wie hat Gott sich Mose vorgestellt am brennenden Dornbusch? Ich bin, der ich bin. Und Gott sagt hier durch Hosea, ich will nicht mehr der ich bin, der ich werde sein, für euch sein. Also er kappt hier diese Bundesbeziehung, das krasseste, was ein Prophet jemals ausgesprochen hat. Es ist der umgekehrte Exodus. Ja, also nicht raus aus dem Exil, sondern rein ins Exil. Nicht mehr Beginn des Volkes Gottes, sondern Ende des Volkes Gottes. Also der Exodus wird hier umgekehrt. Und die Ehe und die Namen der Kinder von Hosea zeigen, Israel hat durch seine Untreue den Bund mit Gott gebrochen. Gott wird Israel richten, wird sich nicht erbarmen und wird sie nicht mehr als sein Volk behandeln. Und die Ehe von Hosea spiegelt also die Beziehung von Gott und seinem Volk wider. Und nachdem Gott den Götzendienst des Volkes richtet, folgt aber noch die Gnade. Und das ist der zweite Gedanke, Gottes gnädiger Ausblick, Kapitel 2, 1 bis 3. Nachdem also die ganzen Kinder geboren wurden, das Gericht angekündigt wird, kommt auf einmal so ein abrupter Wechsel ab Kapitel 2. Doch die Zahl der Söhne Israel wird wie Sand am Meer werden, also der Ton, die Sprache, alles ändert sich. Und wir sehen hier als erstes im Vers 1, Gott sagt Israel eine große Nachkommenschaft zu. Es heißt, die Zahl der Söhne Israel wird sein wie Sand am Meer. Und auch das ist wieder ein Hinweis, eine Anspielung auf die fünf Bücher Mose. Die Väter, was kriegt Abraham verheißen, Jakob und so weiter. Ihr werdet Nachkommen haben wie Sand am Meer. Und Gott sagt hier, doch die Zahl der Söhne wird wie Sand am Meer werden, den man nicht messen und nicht zählen kann. Also er erfüllt seine Verheißung an Abraham, er hat sie nicht vergessen. Und sie sollen dann Söhne des lebendigen Gottes sein. Und das tritt an die Stelle von hurerischen Kindern aus 1 Vers 3. In Hosea 2 Vers 2 sagt Gott dann auch die Wiedervereinigung Israels voraus. Also die waren ja lange getrennt, Israel und Juda, nachdem Salomo gestorben war. Und er sagt, es wird ein gemeinsames Oberhaupt geben. Sie werden sich zusammentun und es heißt hier, sie werden aus dem Land heraufziehen. Man könnte das auch übersetzen mit, sie werden aus dem Boden hervorsprießen. Und ich glaube, das macht hier mehr Sinn. Also im Sinne von, sie werden sich vermehren, was ja auch gesagt wurde, wie Sand am Meer. Und im Vers 3 sehen wir, Gott kehrt die Namensbedeutungen um. Wir haben die Namensbedeutung gehört und Gott dreht den Spieß um. Und er sagt am Ende, wird Jezreel nicht mehr Gericht sein, sondern Jezreel wird ein Tag der Rettung sein. Dann haben wir noch Loruhama, bedeutet kein Erbarmen. Gott sagt, nein, ich werde euch wieder Erbarmen schenken. Loami bedeutet nicht mein Volk und Gott sagt, nein, ihr sollt wieder mein Volk sein. Also es ist eine nur kurzfristige Trennung von Gott. Und jetzt ist noch die Frage, wann erfüllt sich diese Verheißung? Also Gott hat ja das Gericht angekündigt, es kam auch. Aber wann erfüllt sich diese Verheißung, diese Gnade? Ist das schon passiert? Kommt das noch? Und ich denke, sowohl als auch. Ich denke, als das Volk Israel unter Zerubabel, Esra, Nehemia aus dem Exil aus Babylon zurückgekehrt ist, so Mitte des 5. Jahrhunderts, den Tempel, die Mauern wieder aufgebaut haben, da wurde ein Teil dieser Verheißung erfüllt. Das Volk kommt wieder zurück. Aber wir lesen eben nichts davon, dass es eine Wiedervereinigung gab. Das Nordreich kam eben nicht zurück. Und da gibt es keinen gemeinsamen Herrscher und so weiter. Es ist also eine Vorschattung, ein Vorgeschmack auf die Erfüllung. Und dann sehen wir im Neuen Testament, dass durch den Tod und die Auferstehung von Jesus eine weitere Erfüllungsebene sozusagen eingetreten ist. Das gucken wir uns gleich an. Also mit der Entstehung der Gemeinde wurde hier ein Teil erfüllt. Und ich glaube aber letzten Endes wird sich das noch auch für uns in der Zukunft erfüllen. Also wenn Jesus wiederkommt und das tausendjährige Reich auf der Erde anbrechen wird mit Jesus als Friedefürst, als Herrscher, wo Gott sein Volk wieder sammeln und vereinigen wird, dann wird letzten Endes diese Verheißung wahr werden. Also man kann sagen, mit der Auferstehung Jesu fing das an, die Verheißung, und mit der Wiederkunft und dem tausendjährigen Reich am Ende wird das vollkommen erfüllt sein. Also dahinter steckt sozusagen dieses Konzept, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, schon jetzt noch nicht. Wir sind schon Kinder Gottes, aber wir wissen noch nicht, was wir sein werden. Schon jetzt, aber noch nicht, und das ist so ein bisschen eine Spannung. Ja, dann möchte ich euch noch ganz zum Schluss ein paar theologische Erkenntnisse weitergeben. Das habt ihr auch auf eurem Handout auf der Rückseite, wo ich versucht habe, einfach ein bisschen zusammenzufassen, Und das möchte ich jetzt einmal kurz vorlesen und dann auch beenden. Weil das ist sozusagen die theologische Quintessenz aus diesem Kapitel. Manches wird vielleicht auch eher in den nächsten Kapiteln deutlich. Vielleicht ist das schon eine Zusammenfassung des gesamten Buches, aber das meiste müsste auch oder kommt auch in diesem Kapitel vor, wenn auch nur angedeutet. Erstens, der Mensch ist durch und durch verdorben. Er betet andere Götzen an und kehrt seinem Schöpfer und Erlöser den Rücken zu. Das sehen wir in diesem Kapitel. Zweitens, alles, was uns wichtiger ist als Gott, ist unser Götze. Wer Götzendienst betreibt, bricht das erste Gebot und provoziert Gottes Zorn. Ja, wir haben heute nicht mehr diese Götzen aus Stein und Holz, die wir uns hinstellen, wo wir uns niederwerfen und sie anbeten. Ja, so fromm sind wir alle. Das macht wahrscheinlich keiner. Aber wir haben trotzdem unsere Götzen. Unsere Gesundheit, unser Aussehen, unsere Fitness, unsere Familie, Ehe, unsere Kinder, mein Job, mein Hobby, all das kann zum Götzen werden, wenn es wichtiger ist als Gott und ich es an erste Stelle setze. Drittens, Gott liebt uns Menschen mit einer unfassbaren Liebe, selbst dann, wenn wir ihn betrügen und schwer enttäuschen. Viertens, Gott ist treu und steht zu seinem Bund, auch wenn die Menschen untreu sind und den Bund brechen. Ja, zwischendurch kündigt er eine Pause sozusagen an, aber letzten Endes kehrt Gott doch wieder zurück. Das sehen wir auch in diesem Kapitel. Er bleibt treu. Fünftens, Gott ist wegen der Sünde der Menschen zutiefst traurig und verletzt. Das wird vor allem im gesamten Hosea-Buch später auch noch mal deutlich, wie Gott empfindet. Sechstens, Gott ist geduldig und gibt den Menschen die Möglichkeit zur Umkehr. Er warnt sie durch seine Propheten vor dem drohenden Gericht. Wie viele Jahrhunderte warnt Gott und er sieht dieses Unrecht und er predigt und er will, dass sie umkehren. Er richtet nicht sofort. Gott ist geduldig. Siebtens, Gott vergisst das Unrecht der Menschen nicht und wird die Übeltäter zur Rechenschaft ziehen. Gott hat genau gesehen, wann sie mit dem Götzendienst angefangen haben, was Jehu gemacht hat, wie viele Jahrhunderte vorher. Und er sagt, weil ihr nicht umgekehrt seid und in der Sünde weitermacht, werde ich Gericht üben. Gott vergisst nichts. Achtens, Gott ist heilig und gerecht, sodass er Sünde nicht tolerieren kann. Deswegen muss er Sünde richten, wenn der Mensch keine Buße tut. Aber das will Gott ja. Deswegen schickt er die Propheten und die schreien es aus, kehrt um. Und Gott will dann auch Gnade schenken und vergeben. Neuntens, Gott zeigt selbst im Gericht seine große Gnade, denn er will sich den Menschen anschließend wieder erbarmen. Das sieht man bei Hosea immer wieder. Er schickt das Gericht, aber dann kündigt er sofort wieder Erbarmen und Gnade und Heil an. Zehntens, Gott hält seine Versprechen ein und erfüllt die Verheißung, die er den Erzvätern gegeben hat. Das, was er Abraham versprochen hat, so viele Kinder wie Sand am Meer wirst du haben, das wird er erfüllen. Es geht kein Wort verloren bei Gott. Elftens, Gott hat manchmal unangenehme Aufträge für uns und erwartet von uns Gehorsam. Ja, Hosea hat sich wahrscheinlich nicht gefreut über seinen Auftrag, aber er war gehorsam, weil er wusste, dass er von Gott kommt. Und zwölftens, durch den Tod und die Auferstehung Jesu hat Gott uns Heiden die Möglichkeit gegeben, zu seinem Volk dazuzugehören. Ich habe diesen Teil eben gerade kurz übersprungen, aber Hosea 2, Vers 1 wird zweimal im Neuen Testament erwähnt, in Römer 9 und in 1. Petrus 2. Beide zitieren diesen Vers mit diesem Volk kommt zusammen, wird wieder zusammengeführt werden und beziehen es auf die Gemeinde und sagen, wir sind Heiden, wir sind ein Nichtvolk und jetzt gehören wir zu Gottes Volk. Und das ist sozusagen eine Erfüllung dieser Verheißung aus Hosea 2, Vers 1, die an uns auch wahr wird, dass wir zu Gottes Kindern, zu Gottes Volk dazugehören dürfen. Und das wurde bewirkt durch den Tod und durch die Auferstehung von Jesus Christus. Genau, das war's für heute. Ich verabschiede die Besucher aus dem Livestream. Schön, dass ihr dabei wart. Nächstes Mal gerne live vor Ort. Wir haben auch Platz für euch. Ihr seid herzlich eingeladen. Bis zum nächsten Mal.